Meine sehr verehrten Damen, Herren und alles dazwischen, das ist die Midlife Crisis. Ein Podcast von und mit Maike Schumacher. Was passiert eigentlich, wenn eine 50-jährige Frau, die mitten im Leben steht, zum ersten Mal über Sex spricht? Finden Sie es heraus. Viel Spaß beim Zuhören. Life Crisis.
Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von MILF Life Crisis. Heute an meinem Küchentisch, ihr Lieben, ja, ich muss schon mal sagen, die Farbe von deinem Oberteil strahlt mir ins Gesicht, deine Augen leuchten und ich freue mich sehr auf diese Folge. Ich habe heute zur Gast Anna Hohlfeld und Anna ist Paartherapeutin. Und sie macht Paarcoaching. Sie ist genauer gesagt systemische Paartherapeutin in Geil. So würde ich das mal in meine Worte fassen. Du kümmerst dich also um die Belangenschaften, die in einer Beziehung einfach besser funktionieren könnten, wenn man sich Hilfe holt. Deswegen sage ich jetzt erstmal, wie schön, dass du auch hilfst, diese Welt zu einem besseren Ort zu machen. Und ich sag hallo, Anna.
Hallo, Maike. Danke für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Du hast auch einen eigenen Podcast, ne? Also du bist es gewohnt, vor dem Mikrofon zu sprechen.
Das bin ich inzwischen. Meistens aber auf der anderen Seite. Das heißt, heute beantworte ich Fragen, sonst stelle ich die natürlich.
Ja, normal bist du die Moderatorin des Ganzen.
Und auch in meiner Arbeit natürlich stelle ich auch gerne die Fragen. Also
stimmt.
Ich bin sehr gespannt.
Heute mein Gast. Das Tolle an unserer Folge heute ist, Anna, dass wir über ein Thema sprechen. Also wenn man uns jetzt von außen sieht, wir sind ja komplett unterschiedliche Frauen. Wenn man uns mal, wie die Welt es da draußen machen würde, einfach von der Optik her beurteilen würde, also verschiedener könnten wir ja gar nicht sein. Du bist dunkelhaarig, ich bin blond, ne? Du bist viel Frau, ich bin wenig Frau. Um das jetzt mal einfach so in klare Worte zu fassen. Ich bin sehr lebendig und du bist sehr, wie sag mal, bewusst. Du gehst sehr bewusst um und hast auch so eine ganz ruhige Art. Also ist ja fast Culture Clash hier in meiner Küche. Und trotzdem haben wir ein Thema gemeinsam. Und zwar das Thema, das wir gemeinsam haben, ist die Veränderung ab einem gewissen Zeitraum in unserem Leben. Also ich extrem geil finde. Also wir reden davon, wie alt bist du jetzt? Darf ich dich das fragen?
Ich bin 49 Jahre inzwischen.
49, bin 52, also wir sind aus einem Holz geschnitzt, was die Generation angeht. Mhm. Aber bei dir gab es einen riesengroßen Wandel in deinen 40er Jahren. Und das haben wir beide gemeinsam und zwar richtig krass gemeinsam. Denn Anna, erzähl mir mal ganz kurz, wo du gewohnt hast, bitte.
Ich habe in einer Doppelhaushälfte gewohnt in Berlin. Das ist, glaube ich, auch ein großer Unterschied zwischen uns, weil ich aus Ost-Berlin bin und du wohnst immerhin inzwischen in Ost-Berlin, aber
Richtig? Kommst,
glaube ich, von ein bisschen weiter her weg.
Ja.
Und habe da mit meiner Familie gelebt, mit meinem Mann und meinen beiden Söhnen zusammen.
Das heißt, das ist unsere Gemeinsamkeit. 40 Jahre Doppelhaushälfte. Ein gemeinsamer Nenner.
Verheiratet.
Und verheiratet. Stimmt. Bei mir ist jetzt kinderfrei. Du hast Kinder. Aber jetzt erzähl mir mal, was bei dir passiert ist, was sich verändert hat, seit du eben diese, ich sag jetzt mal, magische Grenze, weil für eine Frau ist das wirklich irgendwie so, die 30er Jahre sind schon so eine Grenze, ne? Und wenn es dann die 40 überschreitet, dann überdenkt man nochmal. Da könnte man auch behaupten, sowas wie eine Midlife-Crisis vielleicht, wo man alle Karten nochmal auf den Tisch legt und sagt, so, was möchte ich denn jetzt eigentlich noch mehr vom Leben? Und das war bei dir was?
Also ich glaube auch, es war so eine Art Midlife-Crisis oder Alterspubertät. Es gab so ein schönes Buch, Alterspubertiere, was ich vorgelesen habe und mich sehr lustig, also immer sehr viel gelacht habe beim Lesen, weil die es so lustig geschrieben haben.
Finde ich auch geil.
Ich glaube, ich war in so einer Alterspubertät, so eine nachgeholte Zeit. Und ich habe ganz viel verändert. Inzwischen trage ich Kleider, ich habe längere Haare, ich hatte immer kurze Haare mein ganzes Leben lang. Ich bin inzwischen mit einer Frau verheiratet. Inzwischen lebe ich in einer Familienwohngemeinschaft. Das war damals auch nicht so der Fall. Und bin super, super happy mit meinem Beruf. Das war damals auch schon auf dem Weg, aber noch nicht in dieser Form sozusagen ausgearbeitet. Mit auch viel digitalen Anteil und bin einfach richtig, richtig glücklich.
Wahnsinn, oder? Aber da ist auch wieder der gemeinsame Nenner. Ich war damals auch noch Gymnastiklehrerin und habe so richtig schön klassische Aerobic, Dance-Aerobic unterrichtet. Jetzt habe ich ja mein Tanzprogramm Tanz dich glücklich. Da hast du ja auch gestern teilgenommen. Ne? Das fand ich auch mega spektakulär, diese Mischung an Frauen. Da kommt ja alles zusammen und wir haben auch da wieder einen gemeinsamen Nenner. Aber jetzt möchte ich mal bitte noch ein bisschen mehr ins Detail gehen. Das war nämlich jetzt ganz schön viel Information auf einmal. Du warst verheiratet, Doppelhaushälfte. Mit einem Mann warst du damals verheiratet. Genau. Und dann hast du gemerkt, Ehe kriselt, du kommst nicht in deine volle Kraft oder in dein Bedürfnis?
Ich habe, bevor ich gemerkt habe, dass die Ehe kriselt, den Wunsch gehabt, noch mehr Beziehungen zu haben. Das kam gar nicht so sehr aus so einer krassen Frustration in der Ehe, sondern ich habe in mir gemerkt, ich habe noch mehr Kapazität für mehr Menschen. Ja?
Genau. Oh, wie schön. Wärst du dann am liebsten Polyamor gewesen?
Genau, ich habe auch Polyamor gelebt. Ich habe sozusagen verschiedene Beziehungen gleichzeitig geführt und das war natürlich auch nicht sofort, es waren auch so verschiedene Schritte nötig, zum Beispiel auch die Öffnung der Ehe. Es war natürlich ein wichtiger Schritt, ja, der dazu beigetragen hat und das ermöglicht hat. Aber das war auf jeden Fall ein wichtiger erster Step, dass ich sozusagen gemerkt habe, ich habe Kapazität, mehr Menschen zu lieben und bin einfach dann auf die Suche gegangen und alles aber auch in Kommunikation auch mit meinem damaligen Mann.
Und wie hat der reagiert, als du ihm das vorgeschlagen hast?
Ich glaube, der war zunächst ganz glücklich darüber, dass es noch jemand anderen gab in meinem Leben, der sich so um meine ganzen emotionalen Belange gekümmert hat. Und es gab, ich weiß noch,
war überfordert mit dem
ja,
ganzen.
Ja, es war zumindest, ich bin ja einfach viel, ja, ich will dann viel und ich will viel leben und ich will viel erleben. Und ich glaube, ich wollte reisen und er wollte, glaube ich, immer wieder zu Hause sein und so. Also es gab auch schon viele Dinge, die uns sozusagen da so ein Stück auseinandergebracht haben. Aber wir hatten immer so eine gute freundschaftliche, zugewandte Basis die ganze Zeit. Und in der Zeit gab es einfach super viel Mitfreude. Also es gab auch so die Freude darüber, dass ich nochmal was Neues für mich entdecke, dass ich reisen kann wieder, dass ich einfach Menschen kennenlerne. Kann. Und das war natürlich eine super gute Grundbedingung. Mhm. Aber er war eben auch ein bisschen erleichtert.
Vielleicht hätte ich das meinem damaligen Mann auch vorschlagen.
Mal anbieten können.
Also siehst du, schon wieder ein gemeinsamer Nenner. Weil ich war auch immer zu viel Maike. Er hat auch ganz am Schluss, schon nach der Trennung gesagt, ich war immer mit dir überfordert. Und das ist ja eigentlich eine mega Lösung dann. Hat aber insofern, seid ihr jetzt immer noch Polyamor oder bist du exklusiv mit deiner Frau verheiratet?
Im Moment bin ich sehr monogam lebend, mit meiner Frau verheiratet und auch eifersüchtig. ich kann mir das auch nicht richtig erklären, aber ich glaube, es gibt so für alles Phasen oder so. Und bei Eifersucht kannte ich in der Zeit, glaube ich, nicht so sehr in der Zeit, als ich Polyamor gelebt habe. Da war das irgendwie mir leichter. Ich hatte voll viel Mitfreude auch für die Entdeckung, die mein Mann damals gemacht hat. Und lebe eben in dieser Familien-WG mit ihm zusammen nach wie vor. Wir sind einmal auseinandergezogen zur Trennung und dann ist er wieder eingezogen und die Kinder mit ihm. Leben wir mit meinem inzwischen Ex-Mann, meinem verbleibenden jüngeren Sohn, der einer ist schon ausgezogen, meiner Frau zusammen in einem Doppelhaushälfte in der gleichen, wie wir damals auch gelebt haben. Sie ist sozusagen mit dazugezogen.
Es ist ja Wahnsinn. Und geht es richtig gut? Sag mal ehrlich.
Es geht überwiegend gut. Also es gibt immer wieder Momente, wo es auch schwierig ist, wo wir uns alle mal auf den Keks gehen. Aber es gibt auch die Momente, wie jetzt gerade waren wir zusammen in Wien an einem Wochenende, machen auch zusammen Urlaub. Also das ist dann irgendwie auch schon so ein Zeichen dafür, dass wir uns doch insgesamt gut verstehen, wenn man so die freie Zeit auch noch
miteinander verbringt. Das ist sehr gigantisch. Aber jetzt, ich bin sehr neugierig. Wenn ich übergrifflich frage,
dann
sagst du bitte
stopp.
Aber bei mir kommt sofort in den Kopf, es gab ja einen Moment, wo deine Frau dann eingezogen ist. Also wart ihr da schon verheiratet?
Nee. Das war ihr auch wichtig zum Beispiel, dass mein Mann drin wohnen bleiben kann. Sie wollte nicht, weil sie aus schwierigen Familienverhältnissen kommt, war ihr super wichtig, jetzt nicht als die Neue sozusagen die Familie kaputt zu machen und wollte das in ihren Ehevertrag reinschreiben. Ich war so, nein, können wir das mal bitte
extra verhandeln? Das
fand ich auch ganz süß. Also das war ja ganz wichtig, dass sozusagen den Jungs, meinen Kindern gut geht, dass es dem Mann gut geht und ihm natürlich auch. Und ich habe aber, bevor sie eingezogen ist, mich von ihm getrennt und später eben auch scheiden lassen. Und zwar dann auch mittlerweile, also auch mit dem Einzug klar, ich will gerne mit ihr eine Beziehung, aber mit ihm eben doch wieder in so eine freundschaftliche Basis, in so eine freundschaftliche Beziehung zurückgehen.
Okay. Oh Gott, ich hänge jetzt immer noch an dem, dass sie es in den Ehevertrag reinschreiben. Mein Gott, ist das bezaubernd. Oh. So, jetzt aber meine sehr ja, intime, persönliche mhm. Frage. Wie war das? Also habt ihr getrennte Stockwerke, dass dein Mann jetzt im Dach schläft und ihr im ersten
genau,
Stock
er schläft,
oder so?
Genau, er schläft im Erdgeschoss und wir sind oben drüber. Aber okay. es ist auch nach wie vor für mich schwierig, zum Beispiel entspannt Sex zu haben mit meiner Frau,
meine
weil
Frage.
Ich einfach weiß, er ist da auch noch. Und es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt wahnsinnig laut sind, aber es ist trotzdem irgendwie in meinem Kopf so.
Da ist jemand.
So ist halt immer noch so dieser Ex-Partner, ja. der da, ja. da ist. Ich küsse sie auch nicht vor ihm. Also das macht das irgendwie nicht. Das ist mir irgendwie alles noch nischt.
Kann ich total nachvollziehen. Mhm.
Da ist, glaube ich, noch so ein Rest Mitgefühl oder sowas für ihn auch. Er ist noch nicht neu verpartnert. Er ja. war zwischendurch immer mal in verschiedenen Liaisons, aber es war jetzt noch nicht jemand dabei, der auch sich auf diese Art Lebensmodell einlässt. Das ist für ihn auch schwierig. Ja, wenn er irgendwo tindert oder bammelt oder wie das alles heißt, mhm. dann zu sagen, ja, ich wohne noch mit meiner Ex-Frau in einer Wohngemeinschaft, dann kriegt er auch schon einen Korb dafür, dass er nur in einer Wohngemeinschaft wohnt, weil das ist scheinbar nicht männlich genug oder so, ich weiß nicht. Also jedenfalls gibt es da viele Vorbehalte von neuen möglichen Partnerinnen und das ist ein Teil, der es ihm auch ein bisschen schwierig macht. Aber grundsätzlich ist er da auch uns gegenüber total wohlwollend und freut sich auch, dass wir da zusammen sind.
So viel Liebe. Und ich habe heute auch noch ein Overall an, auf dem überall Liebe steht.
Ja, voll schön, so, habe ich ja. schon gesehen. Ja.
Wisst ihr Bescheid, Leute. Die Liebe macht's aus. Die Liebe ist oft so der Funken, den es braucht für Verständnis, für Miteinander, für eine gute Beziehung, für eine gute Ex-Beziehung auch. Ich sag auch immer gerne, also ich liebe meinen Ex-Mann auch noch auf einer komplett anderen Ebene. Also es fühlt sich eher wie Familie, also es ist ja Familie, eher wie so ein, naja, Bruder kann ich auch nicht sagen. Aber es ist wirklich, ich finde, die Liebe zählt. Und wenn man die für einander hat, dann sind so viele Möglichkeiten, so viele Kombinationen möglich. Es tut mir jetzt auch echt leid für deinen Mann. Man müsste da wahrscheinlich ein bisschen ausholen. Das hat natürlich Erklärungsbedarf. Weiß ich jetzt nicht, wie ich da drauf reagieren würde, weil ich, also jetzt nicht Tinder und nicht Bumble, aber wenn ich da auf so einer Dating-Plattform jemand kennenlernen könnte, ich auch immer erstmal. Also ich habe jetzt neulich, weil ich date jetzt auch seit neuestem wieder, ich hatte jetzt ein Jahr Pause, da habe ich einen Polizisten, einen Berliner Polizisten kennengelernt, da haben schon ein paar die Nase gerümpft, weil, ne, Polizisten haben hier nicht so einen guten Ruf weg in Berlin. Und der erzählte mir aber, er hat sich von seiner Frau getrennt und wohnt wieder bei Mama.
Das mit 40. Kenne ich auch viel von meinen Paaren, die dann wieder zurückziehen.
Ehrlich? Ja. Zu den Eltern, zur Mutti.
Ja, zu den Mutti wieder zurück.
Ja, weil der kann weder kochen noch waschen, der kann sich nicht um sich selber kümmern.
Aber dann ist doch praktisch für ihn, hat er doch gut gewählt.
Ja, aber so einen Mann willst du doch nicht als Frau, oder? Sind wir doch mal ehrlich. Ich nicht.
Ich will ja jetzt eher Frauen, insofern ist das gar nicht mehr so mein Problem.
Ja, auch da, ich hatte ja schon mal eine Partnerschaft mit einer Frau, da war ich 25, also ist ewig her. Und ich lasse mir das Türchen, das klingt komisch. Nee, ich lasse mir, ja, das klingt
alle
so als
Option
alle Optionen offen, weil so ein Türchen offen lassen, das klingt schäbig und so, wenn gar nichts geht. Boah, ich falle schon wieder in bayerischen Dialekt. Immer wenn ich was Schäbiges sage, dann muss ich ein bisschen bayerischen Dialekt, wenn es gar nichts mehr geht, habe ich nur so ein Türchen offen. Nein, ich lasse mir alle Optionen offen, weil wohin die Liebe fällt, oder? Das war ja dann bei dir auch so. Hattest du vorher schon mal eine Liaison mit einer Frau oder eine Partnerschaft?
Hatte ich nicht. Ich weiß, dass ich in einer Therapie, so einer Intensivtherapie mal ausgesprochen habe, da war ich glaube ich so 23, habe ich den Satz gesagt, ich liebe Männer und Frauen. Das war so einer von diesen Speak-Out-Sätzen von so, man muss mutig sein und jetzt Sachen sagen und ganz ehrlich sein. Und da habe ich das schon gesagt, aber ich habe dem nie so Raum gegeben danach. Es war jetzt auch nie, wo das hat mir auch nie gefehlt. Also ich bin jetzt nicht die ganze Zeit so halb rumgelaufen oder so, sondern ich war, glaube ich, auch so mit dann Entscheidung, ich will Familie haben, das ist auch in dieser Therapie gefallen, und ich will mich binden und ich will eine richtig ernsthafte Beziehung haben, will mein Studium abschließen. Also es gab so ganz viele ernsthafte Sätze in dieser Zeit und dann war ich, glaube ich, sehr fokussiert auf Familie und eben auch Gründung von Selbstständigkeit und da war gar nicht viel Platz noch so für andere Beziehungen oder eben auch Frauengeschichten.
Und sie ist sozusagen deine erste Frau.
Ja, genau. Ist meine erste Frau. Und ich habe auch, nachdem wir das erste Mal Sex hatten, gesagt, so, wir sind ja jetzt zusammen. Das war für sie offensichtlich anders. Ich war auch nicht ihre erste. Insofern hatte sie eine ganz andere Erfahrung. Aber ja, und dann bin ich so dran geblieben.
Wie war das erste Mal Sex mit einer Frau? War das so für dich auch wie das erste Mal grundsätzlich? Wie so ein erstes Mal ist, dass man nicht weiß, was passiert, wie fasst man jetzt an? Weil ich kann mich an mich erinnern mit 25. Ich erinnere mich noch sehr genau. Das habe ich schon mal in einer Folge gesagt. Ich erinnere mich noch sehr genau an den Sex mit einer Frau. You will never forget. Nee, also einmal Sex mit einer Frau, das vergisst man auch nicht. Guck mal, wie wir uns gerade anstrahlen. Und ich weiß aber noch von mir, deswegen ich nehme das jetzt vorweg, weil ich möchte dich nicht irgendwas fragen oder dir eine Antwort entlocken und ich sag dazu selber nichts. Also das war schon so, oh, wo fasse ich denn da jetzt hin? Was darf ich denn machen? Es war wirklich auch wie so ein erstes Mal.
Ging also dir das ich auch war so? Auch super aufgeregt und es blieb auch die ersten Monate so, weil ich irgendwie trotzdem sozusagen nicht so einem Skript gefolgt bin, was ich so kannte, sondern ich musste irgendwie wie so ein neues Skript entwickeln. Mhm. Und das war aufregend und auch überfordernd, aber es hatte auch was Vertrautes. Es war irgendwie so ein komisches Mischgefühl, ja, weil ich wusste auch, wo alles ist und so und wie der Körper funktioniert und wie es sich vielleicht auch für sie anfühlt. Das konnte ich sozusagen viel leichter nachfühlen, weil ich auch eine Frau bin. Aber es war trotzdem super aufregend. Oh mein Gott. Ja. Aber es war natürlich auch zusätzlich noch heiß. Also, weil es war irgendwie, wir hatten super viel Sex am Anfang und es war super aufregend auch deswegen, weil irgendwie wir uns so anziehen fanden. Also das war irgendwie so eine Kombination aus vielen Gefühlen, die ich da sehr genossen habe in der Zeit, aber ich war auch sehr überfordert.
Ich weiß genau, wovon du sprichst. Ja, man weiß ja, was die erogenen Zonen sind. Ja, als man ist peniszentrierten Sex gewöhnt. Ich sage das jetzt mal richtig so in dieser Sprache. Und jetzt ist alles neu. Und dann will man ja auch nicht, wenn man verliebt ist, ist es ja sowieso so, dass man ja jemandem was Gutes tun will. Und man will ja keine Fehler machen. Das ist ja voll peinlich.
Ja, vor allem, sie war ja voll erfahren. Und ich bin voll der Newbie. Ja, ich komme da sozusagen das erste Mal in so ein Bett von einer Frau und weiß so, oh mein Gott, wo ist hier was? Und so. Und sie so, dick, dick, dick. Ich weiß genau, kenne mich voll aus. Also das war auch richtig herausfordernd, das immer wieder auch wegzupacken und zu sagen, ja, ich weiß, sie hat viel mehr Erfahrung als ich und ich darf trotzdem jetzt sie so anfassen, wie ich es gerade fühle und so. Und das war, ich habe vorher lauter so auch Seminare gemacht zum Thema Weiblichkeit und Körperentdecken und Tantra und so. Und ich habe einfach da voll mich auch dran festgehalten, dass ich spüre und ich fasse an und ich folge dem, was ich jetzt gerade will und brauche.
Das ist aber schön.
Ja, und dadurch war es aber irgendwie auch so voll so ein Flow und ich konnte meinen Kopf dadurch so ein Stück ausschalten. Wenn ich jetzt die ganze Zeit gedacht habe, oh mein Gott, sag mal nichts falsch und sie hat bestimmt super viel mehr Erfahrung und ich bin voll den, ja, das hat mir geholfen, da so mich so rein zu entspannen und das aber zu nutzen.
Aber da habt ihr doch auch sicher drüber gesprochen, oder? Hast du dich nicht getraut, dich drüber?
Doch, also weil ich bin ja, einer meiner wichtigsten Sätze ist Ehrlichkeit schafft Nähe und das heißt auch, ich will auch ehrlich sein, ja? Also ich will sozusagen mit dir, ich will gerne das aussprechen, was ist. Und das ist natürlich aber auch zu Beginn so, dass wir auch noch nicht sofort alle Ehrlichkeitsschichten sozusagen abblätterst. Ja, das muss ja auch erstmal langsam gehen. Aber wir haben schon auch drüber gesprochen, wie es mir ging und ich wollte auch wissen, was bei ihr ist und weil sie sich auch viel mehr mir auch geöffnet hat als anderen Frauen und es war irgendwie so ein schöner gemeinsamer Prozess dadurch.
Ehrlichkeit schafft Nähe. Wow, ist das ein toller Satz. Du hast voll recht. Weil man ja oft aus Scham, also da kann ich nur wieder von mir sprechen, sich zurückhält und nicht die Wahrheit sagt, weil man den anderen nicht verletzen möchte. Also so ging es mir oft beim Sex, dass ich wirklich auch schon Partner angelogen habe. Nein, dass ich keinen Orgasmus habe, das liegt nicht an dir. Ich habe da immer Schwierigkeiten. Stimmt nicht! Für diesen Satz ärgere ich mich heute noch. Ich könnte mir einen Arsch beißen.
Aber anders war es doch gerade nicht möglich. Kannst du doch jetzt nur annehmen.
Ich ärgere mich trotzdem noch und ich werde es nie wieder machen. Weil, weißt du, was das Ergebnis war? Dass ich 2,5 Jahre in der Partnerschaft war und keinen Orgasmus hatte.
Ich hatte den bis 40 nicht. Also ich habe erst mit 40 das erste Mal überhaupt Orgasmus gehabt. Also ich habe ganz lange, glaube ich, einfach auch nicht gedacht, dass ich das kann. Oder ich hatte immer so, ich hatte immer das Gefühl, da kommt noch was. Ja, weil ich hatte es ja gehört, viele andere Menschen haben Orgasmen. In meinen Paartherapien hatten Menschen Orgasmen, die ich mit, habe so haben darüber erzählt, wie ihr Sexualleben war. Ja, und ich hatte immer so, auch mit meinem Ex-Mann wussten wir beide so, ja, es geht immer bis zu einem bestimmten Punkt und dann gehe ich nicht drüber. Also ich wusste, das ist eine Entscheidung in mir, also irgendein Körperding, ich gehe da nicht drüber. Und hatte dann so eine kurze Lesung mit so einem anderen Mann und der hat mir drüber geholfen.
Und danach war klar, über die Hemmschwelle wahrscheinlich.
Das will ich jetzt auch nicht mehr missen. Also es war so total klar, so zurück geht leider nicht. Und zum Glück nicht, genau. Und
das aber war auch nicht mit dir selber?
Auch nicht mit mir selber.
Wow, aber weil da sprichst du, glaube ich, ganz vielen Menschen da draußen aus der Seele.
Ich weiß das, weil super viele Frauen, also vor allem Frauen, die nicht Orgasmen haben. Gibt ja so einen Orgasm-Gap, dass einfach Frauen viel seltener und weniger Orgasmus haben als Männer. Und auch, weil der Sex so orientiert ist auf männlichen Orgasmus. Ne? Ja. Ist ja nicht nur penisorientiert, sondern ist ja auch auf männlichen Orgasmus orientiert. Siehst du ja in allen Filmen auch, dass das dann aufhört, wenn der Mann gekommen ist.
Also bei mir war es tatsächlich so, ich hatte also meinen allerersten Freund. Und ich hatte beim zweiten Mal, wo wir Sex hatten, hatte ich schon Orgasmus.
Ja, wie schön.
Ich hatte schon Orgasmen, da hatten wir noch keinen penetrativen Sex, weil wir hatten so eine Technik, wo ich so auf dem Schoß sitze und das war schon sehr aufregend und ich war so verliebt und so und der wusste genau die richtigen Knöpfe zu drücken. Ne? Ich mag das auch gerne, an der Brust angefasst zu werden und die Kombination, das nenne ich so ganz gerne die Killer-Kombination, habe ich auch schon oft von Frauen gehört, wenn man nicht vor meinem Mikrofon sitzt, dass das wirklich also so auch die Stimulation der Brüste und gleichzeitig, dass das bei vielen Leuten dieses den Orgasmus auslöst. Ich habe tatsächlich für mich gelernt in der letzten Zeit, dass die Verbindung und die Nähe bei mir eine große Rolle. Ich wusste bis zu meinem Ex-Mann, wusste ich nicht, dass das gar, das ist verrückt bei mir. Ich wusste nicht, dass das geht, dass ich keinen Orgasmus habe. Bis zu meinem Ex-Mann, jede Beziehung, die war alles innig, immer verliebt, da war das total normal. Und plötzlich gehe ich da raus in diese freie Marktwirtschaft, lerne neue Leute kennen, habe auch sowas wie One-Night-Stands. Ja, ich habe sowas Gefährliches schon gemacht, ich wollte es halt einfach wissen. Aber bei mir ist jetzt tatsächlich eher andersrum das Problem. Ich habe keine Orgasmen mehr mit anderen Menschen. Und das finde ich extrem schade, weil ich schon wusste, wie es ist. Jetzt hast du das andersrum, genau. Du willst es nicht mehr missen. Und ich arbeite jetzt gerade und ich gehe jetzt dann auf Workshops, um eben wieder den Weg zurückzufinden. Das sieht man mal, wie unterschiedlich das Leben laufen kann.
Dass es eben nicht so einen Weg gibt. Ne? Ja. Also es gibt eben nicht eine Art, wie Frau zum Orgasmus kommt. Es gibt nicht die eine Frau ist nicht gleich mit der anderen. Ja. Bloß weil ich es bei dir verstanden habe, wie das geht mit Schoßsetzen und Brüsten, heißt nicht, dass es bei der anderen auch so funktioniert.
Ja.
Und dass die meisten eben auch durch penetrativen Sex keinen Orgasmus haben können, wissen wir auch inzwischen. Und muss eben da zusammen auch auf so eine Entdeckungsreise gehen. Und da habe ich einfach mit meiner Frau den Jackpot gezogen, weil die einfach auch wirklich viel Erfahrung hat und das viel einfach mir auch zeigen konnte, was da auch mit meinem Körper noch so alles möglich ist.
Großartig. Ich möchte deine Frau unbedingt bald kennenlernen. Einfach um zu sehen, wie ihr zusammenwirkt. Und an dieser Stelle mache ich einen klitzekleinen Cut hier im Podcast, weil Anna und ich haben uns kennengelernt bei der Aufzeichnung für die Dreisat-ZDF-Doku Sexualität in der Lebensmitte. Und wir haben uns eben kennengelernt und kam zur Sprache, dass wir diesen Podcast aufnehmen. Es ist jetzt dieser kleine Ausschnitt. Anna und ich treffen uns nochmal, dann weiß ich auch, welche Folge es ist. Und dann hört ihr den Rest von unserem Gespräch. Anna, bis gleich!
Bis gleich!
Und jetzt sitzen wir hier, 2 Wochen später nach den Dreharbeiten, wie versprochen, nehmen wir die zweite Hälfte vom Podcast auf. Schön, dass du nochmal den Weg auf dich genommen hast und hergekommen bist. Vielen
sehr,
Dank.
Sehr, sehr gerne. Danke für die erneute Einladung.
Sehr gerne.
Wer war denn schon mal zweimal bei dir?
Noch niemand. Vor allem, wir machen ja auch noch eine für dich, ne? Eine Podcast-Folge.
Du kommst doch zu mir, genau. Mhm. Zu Apropos Beziehung.
Genau. Apropos Beziehung heißt dein Podcast. Mhm. Was machst du in deinem Podcast? Mit wem sprichst du da?
Ich spreche mit Menschen über Beziehungen. Und zwar Menschen, die Beziehungen haben und auch in Beziehung sind. Also es kann eben auch mal eine Mutter sein, die über ihre Beziehung zu ihrem Kind spricht oder jemand, der über Beziehung spricht, während man selber krank ist. Also so eben so besondere Belastungssituationen von Beziehungen, besondere Konstellationen. Ich habe schon so mit Polypan natürlich gesprochen, mit Bisexuellen, mit Menschen, die in der Politik sind und eben so mit ihrer Beziehung gar nicht so richtig sichtbar sind. Also so versuche so ein ganz breites Feld und das ist eine Kooperation mit dem Berliner CSD, ist sozusagen jede zweite Folge ungefähr, ist eine Folge mit queeren Menschen, um auch die Lebensrealität ein bisschen mehr in die Welt zu bringen.
Finde ich super, weil mir ist jetzt ganz wichtig, hier in der zweiten Hälfte von unserer Aufzeichnung, dass man dich noch mal ein bisschen mehr kennenlernt. Wir waren auch sehr aufgeregt, als wir das aufgenommen haben. Also ich kann nur für mich sprechen. Man hört es auch direkt schon in der Begrüßung. Ja, also Midlife Crisis, habe ich so total abgefahren gesagt. Aber wir waren ja auch unter anderen Umständen vor diesem Mikrofon gesessen. Und damit möchte ich jetzt auch noch mal mit dir drüber sprechen. Wir haben uns nämlich, du bist auch angefragt worden von der Journalistin, ne? Ob du eben offen und ehrlich auch über deine Situation sprichst. Erzähl mal, wie war es für dich vor der Kamera?
Also ich war natürlich aufgeregt und zwar gar nicht nur meinetwegen, sondern das Team kam zu mir nach Hause, weil die uns in einem Zeitartikel gefunden haben, da wurde über uns berichtet, wie wir leben und das ist ja so ein bisschen ungewöhnlich, weil wir ja sozusagen in so einer Art Familienwohngemeinschaft wohnen und das heißt, ich musste vorher auch erstmal alle fragen, ob die überhaupt einverstanden sind und waren sie zum Glück und dann waren wir alle zusammen da, haben uns vorher ein schönes Programm überlegt, die Journalistin und ich, dass wir eben Dinge tun, die alle nicht so überfordern, aber wo man trotzdem ein bisschen so ein Gefühl kriegt, wie wir leben und haben dann mit denen zusammen den ganzen Tag verbracht bei uns zu Hause. Und ich war eben auch zusätzlich aufgeregt, weil ich eben auch immer noch geguckt habe, wie geht's den anderen dreien. Mhm. Also mein damaliger Mann war da, meine Frau und eben der jüngere Sohn. Und wenn die so interviewt worden sind, waren natürlich auch alle Antennen bei mir offen. Was sagen die da? Wie geht's denen da? Und da ging es ja auch um Sexualität. Das ist jetzt auch jetzt nicht das Thema, was ich jeden Tag auch mit meinem 18-jährigen Sohn bespreche. Mhm. Aber es ist zumindest eben eine Offenheit da, darüber zu reden. Und es war eben auch natürlich deswegen aufregend, aber eben auch so besonders herausfordernd für mich, alle so im Blick zu behalten.
Das kann ich mir richtig gut vorstellen, weil man sorgt sich ja dann auch und fühlen die sich alle wohl. Mega. Und wie war das für dich grundsätzlich, über Sexualität zu sprechen, wenn du weißt, ich komme im Fernsehen, das sehen alle?
Das hat mich nicht so gestresst.
Echt?
Ich hatte sogar eher das Gefühl, als wir dann hier gesprochen haben, war ich noch mal ein Stück ehrlicher, weil wir uns so in so eine Ehrlichkeit reingesprochen haben.
Stimmt.
Und ich weiß noch so, die eine der letzten Momente, die habt ihr ja gerade auch gehört, ist, dass ich erzählt habe, dass ich also mit 40 das erste Mal einen Orgasmus hatte und danach waren hier alle in dem Raum ruhig. Du warst ruhig. Die Kamerafrau schwenkte mit der Kamera auf mein Gesicht.
Genau,
der Tonmann ab Licht. Heißt
nah, nah,
und die
Aufnahme,
Redakteurin
stimmt.
Hat sich, glaube ich, sehr gefreut, dass das ein Moment entstanden ist. Und dann hast du aber gesagt, ja, und ich seitdem nicht mehr. Und das hat noch irgendwie einen guten, war irgendwie so ein toller Moment, der, glaube ich, gar nicht so entstanden wäre aus mir heraus in dieser Kamerasituation, sondern eben auch in der Kombi mit dir, da so ehrlich drüber zu sprechen.
Oh, das freut mich. Ja, das passiert hier am Küchentisch. Ich habe es auch komplett in dem Moment ausgeblendet, dass da die Kameras sind. Also die Kamerafrau. Also, dass ich die ausblenden kann, ist ein Wunder, weil...
Grüße gehen raus an Lene.
Oder wäre ich gleich ein bisschen rot? Ich war. Aber auch im Glücksmama-Studio, wo wir das Tanzen gefilmt haben, haben auch ganz viele Frauen dann, was war das für eine tolle Kamerafrau? Mhm. Boah, die war echt wirklich. Also bei mir fliegen die Herzchen gerade aus den Augen. Gebe ich auch offen und ehrlich zu. Aber ja, die Podcast-Situation war für mich die entspannteste vor der Kamera, weil das kann ich, da ich weiß auch jetzt hier sind Kameras drauf, ne, und ich war so in dem Moment bei dir, dass ich das gar nicht mitgekriegt habe. Also ich habe die Stille jetzt gar nicht mitgekriegt. Es war für mich nur wahnsinnig faszinierend, dass du eben so eine offene Geschichte, so eine ehrliche Geschichte jetzt raushaust und ich dann gleich was dazu zu sagen habe, weil mir ist es schon wichtig, darüber zu sprechen. Ja, über meine Orgasmusstörung. Sagt meine beste Freundin immer, Schnucki, hast du deine Orgasmusstörung noch? Ja, habe ich noch. Ich bin jetzt auch nächste Woche eingeladen bei einer Frau, die das coacht. Ich bin mal gespannt. Meine größte Sorge da ist, dass ich bei der im Podcast anfange zu weinen.
Das wissen wir ja dann, wenn es ausgestrahlt wird. Was
stimmt.
Dann passiert.
Stimmt. Und ich fand es dann schon, also erstens, auch dafür schäme ich mich. Ich fand es wahnsinnig geil, vor dieser Kamera zu stehen. Aber ich darf das ja nicht gut finden oder zumindest meine innere Kritikerin sagt, oh, jetzt nimmst dich mal aber nicht so wichtig da, gell? Hab aber festgestellt, es gab eine Szene, bei uns sind wir durch die Hackschen Höfe gegangen und Dine ist mit der Kamera vor mir gelaufen, also mit dem Rücken zu den anderen Leuten und dann kam natürlich von rechts und links schon so Blicke, wer ist die Frau mit der Kamera? Ja, genau so was. Und ich hatte einen halben Orgasmus. Da hatte ich keine.
Das war keine Orgasmusstörung.
Nein, da hatte ich keine. Weil mir das so gut gefallen hat. Ich bin einfach eine Rampensau und erlaub mir das jetzt erst. Als Kind wurde dich da ganz oft so, mach dich nicht so wichtig, stell dich nicht immer in den Mittelpunkt. Ich mach's deshalb, weil ich's kann. Du hast es auch bei Tanz dich glücklich gesehen und ich habe keine Lust mehr, mich dafür zu schämen.
Voll schön. Voll
danke.
Gut.
Findest du es gut?
Ich finde es voll gut. Ich habe ja selber eher so eine ruhigere Art in dem Moment und habe gar nicht so eine Rampensau in mir. Und ich weiß, Monique will immer, dass ich auf Bühnen gehe und inzwischen weiß ich auch, was ich dazu sagen hätte. Also ich habe sozusagen auch inzwischen so viel Erfahrung als Paartherapeutin, das mache ich inzwischen seit 15 Jahren, dass ich mit Menschen mehr Beziehung rede, dass ich mir das auch für die Bühne inzwischen vorstellen kann. Ich war das auch schon mal, aber es ist jetzt nicht mein Komfortmoment. Und auch gefragt zu werden, ist nicht mein Komfortmoment. Ich frage ja andere. Im Podcast frage ich andere, in der Paartherapie frage ich andere. Und das ist also eben auch nochmal besonders, dass ich da so wie so eine Rolle, eine andere Rolle gekriegt habe, dass ich antworten musste. Und es hat mir aber ganz gut gefallen, aber es war auch mega spannend, weil ich richtig ins Nachdenken kam. Also ich musste richtig überlegen, was sage ich da bei so Fragen von der Redakteurin zum Beispiel. Die hat mich zum Beispiel gefragt, woher wusstest du denn, dass du hetero bist?
Genau. Woher weißt du das? Ist eine gute Frage für da draußen auch.
Ja.
Woher weißt du, dass du 100%
bist? Weißt du? Und dann gerade auch, weil ich ja dann später so mich in so eine bisexuelle oder eben doch pansexuelle entwickelt habe, ist so, ja, wann hat sich das auch wie in mir verändert? Oder wer hat das eigentlich so festgeschrieben und brauchte ich dann eigentlich so ein Auto? Also es war jedenfalls mega spannend, was dann in meinem Kopf losgegangen ist bei den Fragen. Und es war ganz schön, das so angeregt zu werden, darüber nochmal nachzudenken, über die eigene Sexualität nachzudenken, wodurch ich was wusste, wie sich was verändert hat. Und auch zu merken, bei mir war es zum Beispiel auch so, dass ich gar nicht jetzt mit so einem Knall oder so einer langen Leidezeit endlich meinen Coming-out hatte, sondern eben auch, das hat sie, glaube ich, ein bisschen irritiert die Redakteurin. Ich glaube, die wollte andere Sachen hören. Aber ich habe einmal gesagt, es war dann einfach irgendwann so. Also ich habe dann einfach irgendwann gemerkt, nee, ich stehe auf Frauen und will das auch mehr ausleben. Aber es war eben auch nicht so ein krasser Komm-aus-dem-Schrank-raus-Moment, sondern einfach so in dem Moment mit 40 plus habe ich das halt so für mich jetzt festgelegt. Ja, ja genau. Also das war irgendwie ganz auch für mich selber persönlich sozusagen interessant, da mitzumachen.
Super. Du hast gerade das Stichwort pansexuell gesagt. Würde ich ganz kurz dich nochmal fragen, ob du uns erklären kannst, was das bedeutet.
Also die meisten kennen ja bisexuell, dass man an mehr als zwei Geschlechter sozusagen verliebt ist oder mehr als ein Geschlecht, dass man zumindest mindestens in zwei Geschlechter verliebt ist. Und pansexuell trennt sich so ein bisschen von der Idee von Geschlecht, dass man eben in der sexuellen Orientierung auf Menschen orientiert ist und wo eben das Geschlecht gar nicht mehr so eine Rolle spielt.
Mhm. Finde ich nämlich ganz wichtig, immer einfach mal nachfragen, auch wenn man das schon 100-mal gehört hat. Wir sind ja hier so in Berlin in der Bubble, du als Beziehungscoach ja sowieso und kannst da ganz offen und frei über die unterschiedlichen Sexualitäten sprechen. Aber ich finde es einfach ganz wichtig, dass man das immer mal wieder zwischenrein erklärt, dass wir alle wissen, was es heißt.
Ja. Ich wollte da noch dir ein Feedback geben und zwar hast du auf die Frage auch nachdem wir hier off waren, bist du gefragt worden, was hast du denn von queeren Menschen in deinem Leben so gelernt? Und das hat mich so voll berührt, weil du hast gesagt, dass du, da hast du auch lange nachgedacht, aber du hast gesagt, dass du so eine bestimmte Offenheit da so schätzt. Also eben auch eine Offenheit, dem Leben sich zuzuwenden und auch so eine Offenheit der eigenen Sexualität gegenüber und dem eigenen Lebensmodell auch gegenüber. Und dass du das irgendwie so schätzt und toll findest, hat mich sehr berührt, weil ich das irgendwie so auch eine Antwort finde oder auch eine Frage findet, die man sich sonst nicht so stellt.
Ja. Weißt
du? Also das fand ich irgendwie, das hat sie gut gemacht, dass sie da so Fragen gestellt hat, über die man richtig mal so tiefer nachdenken musste. Und ich hoffe das sehr, dass es auch dann zu sehen ist in dem Beitrag, dass wir da eben zeigen, es gibt so Facetten und es ist eben ein bisschen tiefergründig, auch die Antworten alles.
Ja, also ich fand es einfach ganz toll, wie sie die Fragen gestellt hat. Ich habe nicht so lange überlegt, muss ich sagen. Bei mir kam das wirklich so, kommt es oft wie so ein Platzregen raus. Also ich spreche oft schneller, als ich denke. Das hört man auch hier im Podcast. Das ist so einfach meine Methode, auch beim Tanz dich glücklich. Ich lass einfach raus, was kommt. Und als wir hier zusammen gefragt worden sind, ich bin fast vom Stuhl gerutscht. Du hast so richtig einen Moment gewartet, dann war hier Stille im Raum.
Ich musste erst mal überlegen, was sage ich denn jetzt? Oh mein Gott.
Und ich so, ach Gott, so kann man es auch machen. Wieso komme ich auf so eine Idee nicht? Wieso kam ich nicht auf die Idee, Maike, halt einfach mal kurz die Fresse und sag überlegte Dinge. Aber ich gehe ganz schwer davon aus, dass wir wirklich gut geschnitten da rüberkommen. Du hast ja auch die zwei Folgen vorher schon wahrscheinlich dir angeguckt. Und das ist wunderschön gemacht gewesen, auch mit den Einspielern und so. Und du bist ja auch Roller gefahren, ich durfte schaukeln. Ich fand, die Redakteurin oder Journalistin war extrem gut vorbereitet in dem, was sie von mir wusste. Und ich hatte eine ganz, 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 ganz große Herausforderung vor der Kamera.
Lass mich raten, es hat was mit Staub zu tun.
Ja, jetzt bringen wir euch auf die völlig falsche Fährte. Aber ja, es hat was mit Staub zu tun. Ich löse auf. Ich mache mal die Augen jetzt hier zu. Ihr seht ja eh nicht, aber dann schäme ich mich nicht so. Ich habe tatsächlich meine Sextoys vor die Kamera gehalten, beziehungsweise auf den kleinen Wohnzimmertisch gelegt.
Voll cool.
Ey, da war wirklich so, das ist nicht mein Ernst, ich mache das jetzt wirklich. Und das Lustigste daran war, oder das hat wirklich am meisten Zeit beim Drehen gebraucht, ich habe 4 verschiedene rausgesucht, weil ich unbedingt auch die 4 unterschiedlichen Wirkungen zeigen wollte, weil es ist nun mal so, jedes Sextoy macht was anderes, macht eine andere Sensation. Das eine brummt, das andere klopft, das nächste vibriert, Pleasure Air und so weiter und so fort. Und ich wollte es auch nicht diese schwarzen Dinger da auspacken, sondern habe auch extra farbige rausgesucht, auch das sieht man dann alles schön im Bild. Jetzt sind die ja alle aus mattem Latex. Und meine Wohnung ist ja jetzt nicht staubfrei. Also ich hatte natürlich geputzt, aber es fliegt halt trotzdem Staub rum. Und Line wollte unbedingt eine Totalaufnahme mit der Kamera ranzoomen und sagte dann, ah, die sind aber ein bisschen dreckig. Kannst du dir vorstellen, dass ich am liebsten Erdboden tut sich auf
Hallo,
und ich versinke?
Wo ist der Boden? Ja.
Und dann natürlich noch so ein, zwei Hundehaare, die in der Luft rumfliegen und dann so, fuck, die sind aber nicht dreckig, weil, nein, jetzt entspann dich, Michael. Dann haben wir überlegt, also mit nass, mit Ding und zwar immer wieder dieses leichte Staub drauf. Und dann sagte der Tonmann, hast du nicht ein Mikrofasertuch? Sag ich, kennst du dich jetzt aus, oder? Wie man jetzt Dildos staubfrei macht. Naja, also mit so matten Sachen und so nimm mal das Mikrofasertuch. Hat geklappt. Hm. Aber bis ich diese Dinger noch poliert hatte, Es war unglaublich. Und bis dahin war dann der Schammoment auch schon weg, wo ich dachte, ja, jetzt ist passiert. Und ich bin ja für mich wirklich so, dass ich wer A sagt, muss auch B sagen. Ich kann nicht für Amorelie mein Werbegesicht ja, zeigen und immer wieder hier im Podcast drüber reden. Das hören ja mindestens genauso viele Menschen, wie das, das sie dann im Fernsehen sehen. Und ich sehe auch noch gut dabei aus. So. Ja. Und da habe ich gedacht, nee, das geht nicht. Du kannst nicht A sagen und dann B nicht durchziehen. Das geht nicht. Und dann habe ich es mich einfach getraut.
Ja, voll cool. Finde ich voll toll. Und vor allem auch mit deiner Geschichte einfach so voll der Riesenschritt in so eine Sichtbarkeit und zu sich stehen und zu zeigen und so. Voll toll, das zu beobachten.
Dankeschön. Apropos Amorelie, meine Liebe. Ich habe ein Geschenk für dich. Ich bin gespannt, wie es dir gefällt. Es ist, ich würde sagen, das ist ein pansexuelles Geschenk.
Interessant, bin ich ja gespannt.
Und zwar
ist
es...
Das hat ja schon mal einen krassen Namen.
Thrill.
Thrill.
Das ist der Paarvibrator für sie und Paare. Der ist jetzt, ich glaube, der sieht nämlich so aus...
Wie so ein Teufel.
Ja, und der ist für innen und außen, ob Klitoris, Brustwarzen, G-Punkt, Penis oder Prostata.
Kann man überall benutzen.
Überall kannst du ihn reinstecken, sage ich Ihnen mal. Wenn dir denn danach ist. Ich gebe das Geschenk immer ganz gerne weiter. Du kannst auch schon mal aufmachen, wenn du magst. Oder
ich muss erst mal schaffen, wie das jetzt hört. Wahrscheinlich ist es so. Ja, voll cool. Dankeschön.
Sehr gerne, sehr gerne.
Ich habe immer nur so ein zwei Hauptsextoys, die ich benutze.
Zwei Hauptsextoys? Welches sind das?
Ich bin voll so ein Satisfier-Fan. Das finde ich also wirklich. Und ich habe jetzt die neue Version davon bekommen. Die ist leider nicht so gut wie die alte. Jetzt habe ich den alten.
Man hat sich so eingespielt.
Das ist ein bisschen schade. Vielen Dank.
Gerne.
War toll. Bin ich sehr gespannt.
Können wir uns ja austauschen, Anna? Wie du das benutzt hast.
Sehr gerne.
Weil ich finde es schon, also jeder benutzt ja das Spielzeug anders, auch in anderen Momenten und es macht ja mit allen was anderes, ne? Ich muss mal gucken, vielleicht habe ich ja auch bald die Gelegenheit, das mal als Paartoy mal zu benutzen. Aber da mache ich jetzt einen richtig fetten Cliffhanger, sage ich erst von anders. Wobei, ist ja ein Quatsch.
Januar
die Folge.
Bist du ja schon.
Ja, die Folge kommt ja erst im Januar.
Und mein zweites super. Ein Lieblingssextoy ist ein Glasdildo und mit so Kugeln aneinander, weißt du? Wie es ist sozusagen wie so ein Eiszapfen, aber halt so mit Glaskugeln aneinander. Das finde ich auch richtig toll.
Also ich habe auch einen aus Glas und den finde ich auch super.
Richtig.
Ja, das ist am Anfang, habe ich erst so gedacht, ist viel zu kalt, aber der wird ja relativ schnell warm.
Toll. Ich finde es gerade toll, dass am Anfang kalt ist. So
echt?
Ja, also genau.
Und was machen die Kugeln? Hat der oben auch einen Kugelkopf
der
dann, ne?
Sozusagen von einer dicken Kugel zu einer kleinen Kugel. Du kannst sozusagen selber entscheiden, welche Richtung dir angenehmer ist oder ob du es nur außen benutzt oder so. Genau, kannst du nach Wahl den verändern. Kannst du ihn gut. Ja, und Frauen können auch super gut Dildos benutzen, wenn sie sozusagen gut bewegen und das Ganze gut anfassen.
Wenn ihr auch sowas haben wollt, übrigens Leute, wisst ihr Bescheid, ihr könnt das bei Amorelie bestellen, denn lange habe ich meine Lust versteckt und jetzt mache ich sie sichtbar. Nicht nur im Fernsehen, auch hier. Und das mache ich gemeinsam mit Amorelie. Weil Lust muss nicht perfekt sein, sondern ehrlich. Und das ist immer wieder dabei. Und weil wir alle ein Recht auf ein erfülltes, spielerisches, mutiges Sexleben haben, egal wie alt wir sind, egal in welcher Lebensphase wir stecken und was uns bisher davon abgehalten hat. Danke, Amorelie, dass ihr MILF Life Crisis empowert. Und du bekommst für die Bestellung bei Amorelie einen 15% Rabattcode und der heißt MILF, M-I-L-F. Damit bekommst du aufs gesamte Sortiment den Rabatt, 70% Mindestbestellwert und der ist gültig bis zum 31.01.26. Also holt euch den Satisfier, den Womanizer, den Rabbit, den Paarvibrator oder irgendwas aus Glas mit Kugeln. Danke für den Tipp. Ich habe aus Glas einen, der ist so in der S-Form. Also für den G-Punkt. Und ich habe ein gerade, und der hat aber so ein, wie so eine Rille außenrum, ein bisschen dicker. Und das finde ich auch sehr spannend. Ich bin sehr, sehr, sehr empfindlich innen. Und wenn das so rubbelt, da habe ich gleich Schmerzen. Ich weiß auch nicht, woran. Also ich finde auch Finger manchmal können bei mir schon echt unangenehm sein, wenn die zu schnell, zu fest oder sonstiges sind. Und bei dem Glas ist ein ganz tolles Material, gell?
Ja, ich finde es auch. Also richtig mega.
Hast du den selber gekauft oder hast du ihn geschenkt bekommen?
Den habe ich selber gekauft, glaube ich. Genau. Ja. Aber benutzen wir zusammen.
Das ist natürlich, ne, wenn man mit einer Frau Sex hat, ist das natürlich schon toll, weil dann kann man das auch direkt gleich ausprobieren, was man an einem selber gut gefallen hat.
Genau, das stimmt. Und ich hatte aber auch mit meinem damaligen Mann, hatten wir auch Sextoys. Also er war da ganz offen.
Ehrlich?
Also auch ein Dildo für mich zu benutzen und so. Also es war irgendwie eine ganz große Offenheit zum Schluss, als wir dann angefangen haben, die Beziehung zu öffnen. Mhm. Wir haben ja uns getrennt und so am Ende der Zeit sozusagen nochmal viel experimentiert und auch als wir wieder zusammengekommen sind, viel experimentiert. Das fand ich schon cool, da war der super offen. Wir haben zusammen viel gelernt.
Das ist jetzt meine nächste Challenge, ne? Dass wenn ich wieder in der Partnerschaft bin oder einen Menschen habe, mit dem ich Sex habe, dass ich mich dann auch traue, sowas auszuprobieren. Das ist noch für mich eine riesengroße Hürde. Aber gut, jetzt habe ich es schon im Fernsehen gezeigt.
Aber es ist spannend, dass das Private fast die größere Hürde ist.
Ja.
Also so dieses ganz Ehrliche zwischen zwei Menschen größere Hürde ist, als irgendwie so das vom Fernsehen zu sagen.
Ja, was sagst du als Paartherapeutin, woran das liegt?
Das muss ich schon wieder überlegen.
Nicht gut. Ich glaube, ich habe selber eine Antwort drauf. Ja, weil ich möchte dem ja gefallen. Ich möchte dem Menschen ja gefallen. Ich bin ja auch auf dem Spektrum der People-Pleaserin. Und ich habe einfach da einen riesengroßen Respekt davor, dass der mich dann blöd findet. Dass das peinlich ist oder dass der sich so, sag ich, ja, bin ich jetzt nicht gut genug oder so? Was brauchst du jetzt noch was extra? Ich glaube, so in die Richtung geht es bei mir.
Ich merke das auch in der Paarberatung, dass einfach Paaren sehr schwer fällt, so intime Momente zu kreieren und zu halten und zu teilen. Also ich glaube, was einfacher ist, ist so ein, und das hat auch die Redakteurin geprägt in meinem Kopf, das Wort, so ein geskripteter Sex, dass man zum Beispiel genau weiß, so jetzt so läuft der halt. Und da rauszukommen und wirklich in so ein intimes Miteinander zu kommen, sich wirklich ehrlich zu sagen, was man wünscht, was man sich wünscht, was man braucht, was man vielleicht nicht möchte. Das ist, glaube ich, richtig schwierig. Das brauchen Paare richtig lange in der Begleitung, bis sie dahin kommen. Ich habe mit einem Paar ganz lange dazu gearbeitet, dass er irgendwann gesagt hat, ich möchte, dass die Badezimmertür wieder zu ist. Also so, ich will wieder ein Stück Privatsphäre für mich zurück.
Wow.
Ja, das, ich finde es wirklich wow. Ne?
Ja,
weil
total.
Das so nach 20 Jahren Beziehung, weißt du, so man so eingeschliffene Verhaltensweisen hat und dann dahin zu kommen, zu merken, das möchte ich jetzt ändern und das auszusprechen, das auszuhalten, dass man dafür vielleicht nicht gemocht wird, wie du sagst. Das finde ich wirklich so, das sind so besondere Momente, die so eine Spannung erzeugen und darum ist ja auch dieser Satz Ehrlichkeit schafft Nähe so wichtig, weil man eben durch diese Spannung eine Intimität, die Grundlage liefert eigentlich für Intimität und Nähe und Sexualität.
Danke, dass du jetzt auch direkt, dass wir reingegrätscht sind in deine Arbeit, ja, weil ich finde das so toll, was du machst und auch hört ihr ja direkt, wie sie spricht. Ihr könnt Anna ja auch buchen, also da kommt auch alles in die Shownotes, alle Infos, die ihr kriegen könnt, bekommt ihr da und wenn ihr Hilfe braucht, ich kann es nur immer wieder sagen, nehmt diese Hilfe an. Du hast nämlich ein Buch geschrieben unter anderem, das Buch heißt Liebescode, finde ich Wahnsinn, was da schon auf dem Titel steht. Was, wenn es möglich wäre, das Geheimnis dauerhafter Liebe zu entschlüsseln. Wie die Hohlfeld-Methode, also dein Nachname, dein Leben grundlegend verbessern kann. Allein schon nicht verändern, sondern verbessern kann. Also alle Tricks und Kniffe hast du auf Lager. Und das Tolle finde ich an dir, Anna, dass du auch so offen und ehrlich, ja auch das, was wir gesprochen haben, bist. Du bist nicht perfekt. Bei dir läuft auch keine Partnerschaft. Du bist eine echte Menschenfrau, ja? Und hast auch eben mit 40 erst deinen ersten Orgasmus gehabt. Das zu sagen auch und zu sagen, und trotzdem, ja klar kannst du Menschen helfen. Das macht dich ja erst recht menschlich.
Das ist sogar auch ein Teil von meiner Arbeit, dass ich eben versuche, auch in Beziehung zu gehen mit den Menschen, die zu mir kommen.
Ja.
Also das ist immer auch, ich bin nicht so eine typische weiße Wand-Therapeutin. Das ist, können ordentliche Psychotherapeuten gerne so machen. Da gibt es ja auch viele Gründe für, warum auch Analyse total gut wirkt, wenn der Therapeut Therapeut sozusagen hinter dem liegenden Patienten steht und man gar nicht mehr people pleased, weil man nur für sich was sagt. Ja, das macht für mich auch alles Sinn. Und ich selber ist bei diesem Wort Ehrlichkeit schafft Nähe oder eben auch in Beziehung gehen mir auch wichtig, dass die auch ein Stück von mir mitkriegen. Also, dass ich so anfassbar und greifbar bin für die. Und ich erzähle auch meine Geschichte von mir oder ich mache denen auch Mut durch meinen Weg. Ja, das ist jetzt nicht, dass ich jeden Tag mit denen über meine Sexualität spreche und die meine Therapeutinnen werden. Aber dass sie auch merken, Mensch, ich bin auch nur ein Mensch und Anna hat da einen Tipp und hat aber selber auch mal gestruggelt und hat es aber überwunden und hat das und das mal probiert, probiert das doch mal auch und so. Also das macht mich da ganz nahbar und authentisch und kriege ich auch als Feedback, dass das den Paaren super hilft, weil sie dann nicht so therapeutisiert werden und beraten, ja, sondern dass ich mit ihnen zusammen ganz ehrlich versuche rauszufinden, was ist für sie jetzt eigentlich der beste individuelle Weg und dabei eben auch Erfahrungen, die ich habe, auch zum Teil mit ihnen teile. Ja.
Finde ich total toll. Also dieses Buch gibt es, ja. Kannst du was sagen, um was es da genau geht?
Also es ist ein Bild von euch drin.
Das ist nämlich genau das, auch mega nahbar.
Und auch ein Bild von uns Fünfen, also meinen beiden Söhnen, meinem Ex-Mann, meiner Frau und mir. Wir waren zusammen in der Türkei im Urlaub, also ein Foto ist da zum Beispiel auch drin. Ich versuche da zum einen ein bisschen was über meinen Weg zu erzählen und zu sagen, wie hat sich das gestaltet, wodurch haben wir die Beziehung geöffnet, was hat dabei geholfen, auch diese Idee von Polyamor miteinander leben, warum war das für mich das Richtige. Aber eben auch, dass eben manchmal auch die Wege trotzdem sich trennen und wir eben auch, wie gestaltet man eine gute Trennung und eben auch dann, als wir wieder angefangen haben, Patchwork zu sein, was sind eigentlich so gute Rahmenbedingungen auch für Patchwork? Also ich habe immer versucht, so an meinen eigenen persönlichen Momenten in meinen letzten, sagen wir mal, 10 Jahren langgehend auch Tipps zu geben für Paare und auch Mut zu machen, ihren eigenen Weg eben zu finden, ja, so für ihre eigene Liebesgeschichte, deswegen auch Liebescode. Und den kann man auch, das Buch kann man auch kriegen über die Lieben Gern Akademie. Das gibt sozusagen nicht frei zu verkaufen. Man muss das in meiner Akademie, kann man sich das holen, kostet glaube ich 9 € oder sowas und genau und einfach sich so als Download in Ruhe zu Gemüte ziehen. Ja.
Super. Und es gibt noch was von dir.
Ja, und du kriegst nämlich auch ein Geschenk.
Ich krieg das als Geschenk.
Ja, du kriegst es als Geschenk. Ich wollte es dir jetzt nicht nur zeigen, sondern
ich habe gedacht, ich krieg's nur gezeigt.
Nein, ich schenke dir das. Genau, das ist meine lieben Gern Paarbox. Die haben wir 2000 in Corona entwickelt. Meine Frau und ich zusammen.
Ich grinse von einer Seite zur anderen. Danke.
Bitteschön.
Wir haben nämlich festgestellt, wir haben eine gemeinsame Bekannte und das ist Jette. Mit Jette gibt es auch eine Folge, lasst mich nicht schwindeln, Folge 5, glaube ich, ist das. Und Jette hat dieses Spiel und hat mir davon schon erzählt. Und wie klein ist Berlin bitte? Jette war auch beim Tanzen dabei, ne? Und plötzlich sage ich, das gibt's doch gar nicht. Ihr kennt euch und jetzt habe ich das Spiel, was mir Jette vor anderthalb Jahren oder so erzählt. Und es ist wunderschön, die Haptik von der Schachtel ist total toll grafisch gestaltet.
Genau, mit so einem Magnetikverschluss.
Genau, und was macht dieses Spiel?
Also pass auf, die Paarbox ist für Paare, um ihre Beziehung zu stärken oder auch zu verbessern. Und ihr kennt manchmal den Adventskalender von Zweisam, heißt ihn, glaube ich, jedenfalls den Paarzeit-Adventskalender. Und das war so ein bisschen der Ursprung von dieser Idee, einfach etwas zu haben, was man sich rausnimmt, wenn man mal Lust hat, einen Moment Paarzeit miteinander zu verbringen, aber nicht so richtig weiß, was soll man jetzt miteinander machen. Und das ist in Corona entstanden. Das heißt, es sind auch bis auf 2 der 18 Karten und Anregungen kann man alle auch zu Hause machen, weil viele meiner Paare sind Eltern und haben dann auch so ein bisschen so ein Defizit mit rausgehen, weil sie dann keinen Babysitter haben. Und dann haben wir gesagt, wir müssen auf jeden Fall was machen, was sie direkt in ihrem eigenen Zuhause umsetzen können. Das ist überhaupt meine ganze Arbeit ist so, dass man die direkt von der Couch aus machen kann. Weil ich glaube, es ist wichtig, dass man einfach so in dem Umfeld, in dem man ist, in die Veränderung kommt und nicht irgendwo hingeht, es da irgendwie lässt und dann wieder weggeht. Genau, also es sind 18 Karten, die alle wie so ein Liebesbrief einzeln gestaltet sind. Und 9 davon haben so eine Verlängerung durch einen QR-Code ins Internet. Da gibt es mal ein Rezept oder mal was zum Download oder noch eine Anregung, was zu gucken und was zu recherchieren. Ich habe auch erotische Geschichten dabei, die ich eingelesen habe. Meine erotischen Stimme, die ich habe. Und genau, also gibt so ganz verschiedene Anregungen. Und du kannst mal die zweite aufmachen. Das ist sozusagen ein bisschen die Anleitung, wo ich erkläre, wie es funktioniert. Es gibt so verschiedene Symbole drauf. Das ist sozusagen, manche Dinge kann man mal schnell zwischendurch machen. Für manche braucht man ein bisschen Zeit. Die sind alle so verklebt. Wenn du es richtig aufmachst, dann merkst du, dass sie so verklebt sind wie so eine.
Ja.
Weil meiner Frau es super wichtig war, dass man nicht schmulen kann, weil sie nämlich jemand ist, der das alles sich schon mal angeguckt hätte im Vorfeld, um schon mal zu wissen, was da auf sie zukommt.
Also die will sich sehr mir genauso.
Ja, genau. Und dann die nächste Karte, die du da siehst, die heißt Resonanz.
Ja. Soll ich die mal aufmachen?
Ja, mach die doch mal auf.
Ich habe immer die zweite. Es ist so schön. Ich habe Angst, dass ich das knicke. So. Resonanz. Wir sprechen und berühren uns. So bildet sich unsere Beziehung. Und wir neigen dazu, uns so zu verhalten, wie wir es selbst brauchen. Berühre eine Minute lang liebevoll den Unterarm deines Lieblingsmenschen. Sprecht dabei nicht, sondern lasst euch ganz drauf ein, was ihr tut und spürt. Dann lasst ihr erzählen, was schön war und was er, sie sich anders gewünscht hätte. Berühre den Unterarm erneut und beachte dabei das, was du gehört hast. Wurde so richtig heiß.
Das ist entstanden bei Christopher Gottwald, den habe ich da auch genannt, in einem ersten Sexseminar, in dem mein damaliger Mann und ich waren. Wir hatten so ein bisschen Schiss, wir gehen jetzt da wie so Brüderchen, Schwesterchen in einen großen dunklen Wald, alle sind bestimmt nackt und sowas. Das war dann zum Glück gar nicht so. Und dann haben wir so drei Übungen gemacht und das war eine davon. Und das Abgefahrene war, dass wir waren damals, glaube ich, 14 Jahre verheiratet. Und ich habe seinen Unterarm angefasst und ist so ein großer, breiter Typ. Und ich habe den so fest angefasst. Und nach der Minute hat er gesagt, naja, er fände es eigentlich schön, wenn ich ihn so ganz zart streichle. Und dann haben wir getauscht und er hat mich angefasst und hat so, so an meinem Arm lang
rumgekribbelt.
Und ich war so, kannst du es bitte festmachen? Und so. Und dann haben wir so uns totgelacht da vor Ort, weil wir sagten, wir sind 14 Jahre verheiratet und wissen einfach nicht, wie wir unseren Unterarm anfassen sollen. Was soll es erst mit der Klitorisperle werden, weißt du? Und da so eine Karte zu nutzen, sich so Feedback zu geben, so einen neutralen Ort wie Unterarm, ja, und mal zu üben, das gefällt mir, ja, und so ehrlich zu sein, wie wir vorhin auch waren, wie mit den Toys, ne?
Ja.
Zu sagen, das gefällt mir nicht, das führt zu mehr Nähe und auch Intimität, weil ich da danach auch die Chance habe, das anders zu machen. Ich meine, wie toll ist es, wenn ich als Person weiß, wie ich meinen Lieblingsmenschen anfasse und sozusagen nicht immer nur so nach irgendeinem Schema F das mache, wo was schon mal funktioniert hat, irgendwann im besten Fall mit der Perle von davor, ja, sondern dass ich wirklich dich so berühre, wie du es möchtest. Und der Hinkefuß dabei ist, ich muss halt selber für mich rausfinden, was ich möchte. Ja, und da bin ich wieder bei, was brauche ich und was will ich überhaupt? Und habe ich da auch Gelegenheit, mich da selber zu entdecken? Weil ich muss ja dann was antworten. Also wenn er sagt, gefällt dir das? Ja.
Vielleicht.
Vielleicht, mach doch mal so. Und das braucht es natürlich beide, die da an der Stelle eine Entwicklung machen. Und das dazu lädt die Pause ein.
Spannend. Oh, da habe ich eine Aufgabe. Ich habe das einmal gehabt beim Dance-Workshop. Mhm. Da hieß es danach, okay, und jetzt massieren wir uns gegenseitig. So ein bisschen die Schultern locker machen, die Oberarme locker machen. Weil nach so einem ganzen Wochenende tanzen ist man natürlich auch extrem verspannt. Und dann war wirklich auch schon, und sage, was dein Bedürfnis ist. Ist es zu fest? Ist es zu locker? Welche Stelle möchtest du massieren?
Ach nee, ist gut so.
Ja.
Bin ich auch voll.
Ja. Weil man nicht, das ist auch, mir fiel das damals zu schwer, genau das, was du gesagt hast, überhaupt zu wissen, was mir gefällt. Mhm. Ich hätte dann lieber 10 verschiedene Auswahlmöglichkeiten gehabt und dann sagen, ja, die Nummer 3 war's. Mhm.
Das spiel mit meiner Frau manchmal, wenn wir essen gehen, dass es, wenn wir auch noch ein Gericht teilen, dass ich sie bitte, erstmal zu warten, bis ich gesagt habe, was ich möchte. Weil wenn sie bei einem Asiaten schon mir sagt, sie würde gerne Partei oder die, keine Ahnung, Wantanso, was gibt's da alles, Wantanso, ja, dann reduziert sich meine ganze Auswahl von der ganzen Karte mit den 80 Gerichten auf diese beiden. Und dann kann ich noch überlegen, will ich lieber das oder das. Und das, so ticke ich. Und dann weiß ich überhaupt nicht, wollte ich lieber Lachs, wollte ich lieber irgendwas mit Hühnchen, wollte ich was mit Reis oder Nudeln. Ja, so. Und ich brauche erstmal den Moment, vielleicht wie beim Antworten auf irgendwelche Fragen, erstmal um rauszufinden, was will ich denn? Weil darum ging es, glaube ich, ganz lange nicht. Und dann mir diesen Raum zu nehmen, zu sagen, stopp. Bevor du jetzt sagst, was du bestellen möchtest, ja, gib mir einen Moment und wir üben das, weil mir das voll schwer fällt.
Finde ich aber gut, dass du das so sagst. Mhm. Weil das ist die schwerste Hürde, ist ja wirklich diese Ehrlichkeit. Rauszuhauen und zu sagen, halt, stopp, das gefällt mir jetzt nicht.
Und der zweite Challenge, die zweite Challenge ist dann zu überlegen, was will ich überhaupt? Mhm. Das dann noch zu sagen, ja. Mhm. Und dann auch noch auszuhalten, dass wir meins wählen. Naja, also genau, es sind ebenfalls genau, glaube ich, beim Sex genau das Gleiche. Ja. Also wirklich zu sagen, was willst du, was brauchst du, das dann auch zu machen, ne, und auch dem anderen zu geben, was die Person will. Und nicht, naja, jetzt willst du, sagst mir extra, was du willst, das ist ja voll doof, bin ich ja jetzt so reduziert da drauf. Jetzt mache ich das ja nur, weil du das gesagt hast. Ich mach's doch toll. Ist doch toll, wenn ihr gegenseitig, das ist jetzt wie wenn ich mit Paaren spreche, ist doch toll, wenn ihr gegenseitig wisst, was ihr wollt.
Aber da ist auch so meine Hemmschwelle oft gewesen, dass ich Angst hatte, der will was von mir. Also ich spreche jetzt extra eher, weil ich halt hauptsächlich eben heteronormativen Sex hatte. Der will was von mir, was ich auf gar keinen Fall will. Und ich habe auch schon Situationen in meinem Leben gehabt, da habe ich, und jetzt sage ich es ganz hart, da habe ich so eine Scheiße mitgemacht, weil ich unbedingt wollte, ich war so verliebt. Ich habe schon ein Jahr lang mal wirklich alles vorgespielt, was man vorspielen kann, nur um zu gefallen. Und von dieser Maike, jetzt in diese Maike, in diese Version zu kommen, ist für mich schon der größte Schritt der Welt. Und da habe ich dann Angst, dass wenn der dann sagt, eben der will, ich sag's jetzt mal ganz hart, ein Blowjob, wo mich's bis nach hinten rein wirkt. Ja, es gibt ja Männer, die stehen auf sowas. Da hätte ich richtig Schmerzen mit. Dass ich dann sage, oh nee, du, also so ein Schweinkram mache ich nicht. Das würde ich am liebsten sagen. Ne, weil ich verstehe es auch nicht, möchte das null bewerten. Das hat auch so einen ganz komischen Namen. Ich möchte das null bewerten. Das kann ja jeder mögen aus irgendwelchen Gründen, aber meins wäre es jetzt nicht. Und da habe ich halt echt Angst davor, ne, dass ich was machen soll, was mir gar nicht gefällt. Klar kann man dann sagen, nee, ne?
Aber weißt du, was da dir vielleicht im Weg steht, ist, du hast vorhin gesagt, wer A sagt, muss auch B sagen.
Ja.
Und wenn du das loslassen könntest, weißt du? Weil das muss man nämlich gar nicht. Ich finde es genau beim Sex eben auch nicht. Man muss nicht B sagen. Man kann auch C und D sagen oder nein, danke und wieder nochmal gehen. Ja? Also ich glaube, das ist einfach so, sich das zu erlauben, zu sagen, okay, ich habe gern Sex mit dir, aber das habe ich jetzt gerade keinen Bock drauf. Lass doch was anderes machen. Was findest du denn noch toll? Weißt du, und nicht gleich, geh weg, sondern eben auch so ein Nein zu geben, dass auch nicht gleich die Verbindung abbricht. Weil er hat, ist ja auch unsicher damit.
Total.
Wenn er da was will, was Total. Er vielleicht schon erfahren hat.
Das kennt man ja auch aus irgendwelchen anderen Funk- und Fernsehsendungen, ja, dass der Mann dann ganz heimlich oder die Frau ganz heimlich irgendwelche Sachen macht, weil man sich nie getraut hat, mit seinem Partner oder Partnerin darüber zu sprechen. Oh, ich bin jetzt hier gerade schon so ein bisschen auf dem Stuhl zusammengesunken, weil das war wieder so ein Aha-Erlebnis. Du hast total recht. Du hast total recht. Ja, du, ich mach mal hier das Spielchen jetzt. Ne?
Ja, und nimmst du mal mit.
Wenn ich mal wieder in diese Verlegenheit kommen darf, also ich habe ja so ein kleines Projekt laufen gehabt jetzt im August, das erzähle ich aber in einer anderen Folge und wenn die rauskommt, kommt diese Folge erst. Braucht euch nicht zu interessieren, jetzt wird's hier mit der Zeitlinie des Podcasts ein bisschen durcheinander. Aber ja, ich bleibe da am Ball. Oh Mann, Anna, ich bin echt gespannt, wenn unsere Folge ausgestrahlt wird, wie wir uns da beide fühlen.
Ja, also wollen wir es nicht zusammen gucken?
Bitte!
Sondern auf jeden Fall so ein Public
Viewing. Public Viewing! Wobei meine Mädels auch schon, ich will mitgucken,
ja,
ich will
doch,
mitgucken.
Können wir doch mit ein, entweder bei euch oder so, in dem Glücksmarschall irgendwas organisieren, wo wir zusammen das gucken können. Das wäre doch nett.
Oh, das wäre ja geil. Ja, oder auch mein Wohnzimmer ist ja relativ groß. Eine Freundin von mir hat einen Beamer. Da passen ja auch locker 15 Leute bei mir jetzt.
Ja, lass doch machen. Bring ich meine Family mit, dann lernst du
abgemacht.
Meine Frau. Und dann gucken wir das jetzt.
Und dann machen wir Public Viewing. Oh, ich brauche einen Schnaps wahrscheinlich davor.
Kann man ja alles haben hier. Das ist bestimmt richtig aufregend.
Aber wirklich. Anna, meine Liebe, ich sag tausend Dank nochmal für dieses offen und ehrliche Gespräch und für die Situation, dass wir uns gefunden haben. Ja, wirklich über tausend Ecken und Berlin ein Dorf ist und wir so miteinander kommunizieren können, dass wir beide, ich bin richtig stolz, mit dir in einer Folge zu sein.
Ja, voll schön. Das war voll lieb. Ich fall mir gleich die Worte.
Na, brauchst du auch gar nicht. Alles gut. Darfst du jetzt einfach so annehmen. Nee, mir ist das auch wichtig. Ich kann auch, ich bin ein Mensch, der sagt, was für Emotionen sie hat. Und deswegen wollte ich das unbedingt nochmal sagen. Also danke. Und wenn ihr auch so auf mein emotionales Gedöns steht und auf die Folgen, hört weiterhin Midlife Crisis, empfiehlt sie weiter, drückt auf die Sterne, supportet mich an allen Ecken und Enden, bestellt was bei Amorelie, schaut in die Shownotes, was Anna an ihrer Arbeit so Tolles macht und wenn ihr Hilfe braucht oder auch wenn ihr einfach neugierig seid, dann meldet euch bei ihr. Und ich sag einfach bis zum nächsten Mal und zu dir nochmal, Anna. Tschüss!
Tschüss, bis bald!